Eltern waren Missionare in Indien und dort sind die Schlangen tatsächlich zahlreicher als bei uns die Regenwürmer. Wenn du die Bibel liest, da findest du in der Bibel auch verschiedene Schlangengeschichten. Und die seltsamste steht im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Da lesen wir, das Volk Israel ist aus der ägyptischen Gefangenschaft geflohen, zog durch die Wüste, am Tage war es heiß, in der Nacht war es kalt und jeden Tag dasselbe Essen. Montags Manna mit Wachteln, dienstags Wachteln mit Manna, mittwochs Manna mit Wachteln und so weiter und so fort. Das ist ungefähr so, wie wenn du jeden Tag Broiler mit Brötchen essen musst. Das geht 3 Tage lang gut, aber ab dem 4. Tag kannst du die Viecher einfach nicht mehr ersehen. Und während du an der knusprigen Haut deines Gubbi-Adlers knaupelst, da fängst du an zu träumen. Und es erscheint vor deinem inneren Auge eine schlanke Bockwurst. Und du hast nur noch einen einzigen Wunsch. Endlich wieder einmal so ein gewöhnliches, ordinäres Ding im Plastedarm essen zu können. Hitze, Kälte, Hunger, Durst, einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren. Das alles hat das Volk Israel noch ausgehalten. Aber als sie an das Umleitungsschild kamen, da war der Ofen aus. Ihr wisst ja, wie das ist. Der Mensch ist unwahrscheinlich belastbar. Aber irgendwo hat jeder Mensch eine Grenze. Und wenn man an diesen Punkt kommt und da belastet wird, da bricht man zusammen. Dieser Punkt war für das Volk Israel das Umleitungsschild. Als sie da ankamen, da brach die Revolution aus. Das kam so, die Israeliten wollten nach Kanaan. Und um dahin zu kommen, da mussten sie durch das Hoheitsgebiet der Edomiter. Und die weigerten sich, die Durchreiseerlaubnis zu erteilen. Die stellten einfach kein Transitvisum aus, sondern stellten ein Umleitungsschild auf. Großer Pfeil nach rechts in die Wüste, Strecke der Umleitung 150 Kilometer. Das ist ungefähr so, wie wenn du von Karl-Marx-Stadt nach Leipzig willst und bei Froberg, kurz vor Vorburg, da stehst du dann vor diesem blöden Umleitungsschild, das dich mindestens 1,5 Stunden kostet. Da kommt natürlich Freude auf. 4. Mose, Kapitel 21, Vers 4. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Solange alles glatt geht, gehst du in die junge Gemeinde und der Glaube an Gott fällt dir leicht. Sobald es beschwerlich wird, da fällt dir der Glaube schwer. Wenn es bei dir im Leben nicht so läuft, wie du willst, wenn du an ein Umleitungsschild kommst, da fängst du an zu maulen und das Erste, was du brauchst, ist ein Sündenbock. Denn Schuld, das ist ja klar, Schuld sind immer nur die anderen. Dass du selber vielleicht daran schuld sein könntest, indem du falsche Wege gegangen bist, das ist natürlich von vornherein ausgeschlossen. Du bist okay und die, die den Mist gebaut haben, das sind immer die anderen. Das sind die da oben, das ist der da oben, das ist Gott. Der hätte besser aufpassen müssen, damit dein Leben glatt verläuft. Der hätte Acht geben müssen, dass dir nichts passiert. Warum hat Gott das zugelassen? Wenn ich mit Nichtchristen über Gott rede, da stellen die mir regelmäßig die gleichen 2 Fragen. Erstens, warum lässt Gott den Krieg zu? Und zweitens, warum lässt Gott den Krebs zu? Das ist zwar heute Abend nicht unser Thema, aber ich will wenigstens ein paar Gedanken dazu sagen. Gott hat den Menschen bestimmte Ordnungen gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und hat gesagt, wenn ihr euch danach richtet, dann klappt's und wenn nicht, dann kracht's. Nun stellt euch mal vor, ein Mensch fährt bei Rot über die Ampel. Ergebnis, es kracht. Der steigt aus und wirft einen Blick auf seine verbeulte Karosse und wirft dem herbeigeeilten Volkspolizisten vor, wie konnten Sie das zulassen? Die Polizei ist zuständig für die Zulassung von Fahrzeugen, aber nicht für die Zulassung von Autounfällen. Und deshalb ist die Frage des Unfallverursachers, wie konnten Sie das zulassen, die ist eine Unverschämtheit. Die Frage, warum hat Gott das zugelassen, ist unfair. Die ist unlogisch, die ist unverschämt, auch in Bezug auf den Krebs. Krebs ist keine Erfindung Gottes. Und heute weiß jedes Kind, dass das Anwachsen der Krebskrankheiten in unserem Jahrhundert ganz besonders damit zusammenhängt, dass da seit einiger Zeit Atombombenversuche auf unserer Erde gemacht worden sind. Auf den Bikini-Inseln und in Sibirien und anderswo. Und verantwortlich dafür sind in erster Linie die Regierungen in Washington und Moskau. Und in zweiter Linie alle die, die diese Regierung gewählt haben, beziehungsweise die ihrer Atompolitik zugestimmt haben, beziehungsweise die dazu geschwiegen haben. Also mit anderen Worten, wir alle. Wir alle haben es zugelassen. Und es ist nicht so, dass wir uns hinstellen könnten und zu Gott sagen, wie kannst du das zulassen? Leute, die Sache ist genau umgedreht. Wir haben das zu verantworten. Und uns alle wird Gott einmal fragen, wie konntet ihr es zulassen, dass die Erde, die ich gut geschaffen hatte, so zerstört worden ist. Und deshalb ist die Frage, Gott, warum hast du das zugelassen, eine scheinheilige Frage, zu der wir alle überhaupt gar kein Recht haben. Gott, warum? Das war die Frage der Israeliten, als sie an das Umleitungsschild kamen. Als ihr Weg auf einmal anders verlief, als sie es sich gedacht hatten. Gott, warum? Und das ist nicht die Frage des dreijährigen Kindes, das überall fragt, warum, warum, und alles aus Neugierde wissen will. Sondern diese Frage ist ein grundsätzlicher Misstrauensantrag. Denn es steckt dahinter die Meinung, Gott hat nicht richtig aufgepasst. Der ist unfähig. Der macht Fehler. Das ist also nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, es ist auch Zweifel an Gottes Führung, an Gottes Güte, an Gottes Verheißungen. Die Israeliten hatten einfach kein Vertrauen mehr zu Gott. Das war ihre Schuld. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Unglaube, Ungehorsam, fehlendes Vertrauen. Und aus diesem Misstrauen heraus, da kam auch dieses miesmacherische Gemaule der Israeliten, Vers 5. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es gibt hier weder Brot noch Wasser und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Statt froh zu sein, dass wir überhaupt was zu essen haben, da haben die noch die große Fresse. Die haben überhaupt keinen Durchblick mehr, wie die Geschichte in Wirklichkeit gelaufen ist. Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit. Das hatten die vergessen. Der hatte sie durchs Rote Meer geführt. Das hatten sie vergessen. Gott hatte ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu bringen. Hatten sie vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen, sondern dass sie jahrelang in der Wüste rumirren mussten. Das war ihre ureigene Schuld. Und das hatten sie erst recht vergessen. Alles vergessen, aber am Essen mäkeln. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte Gott feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das ist ja nun nicht gerade die feine englische Art, wie sich Gott hier seinem vergesslichen Volk in Erinnerung bringt. Und das passt vor allem überhaupt nicht zu unserer Vorstellung vom lieben Gott, der schließlich dazu da ist, die Fliegen aus unserem Leben zu verscheuchen, aber nicht mit fliegenden und feurigen Schlangen die Menschen zu piesacken. Aber ich rede hier ja nicht vom lieben Gott, ich weiß überhaupt nicht, wer diesen Popanz eigentlich erfunden hat, sondern ich rede hier von dem Gott der Bibel, und die Bibel sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und sie sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Diese Seite Gottes, seine Heiligkeit, sein Zorn, seine Gerechtigkeit, seine gerechten Gerichte. Diese Seite Gottes haben die Menschen noch nie gerne sehen wollen. Das ist zum Beispiel typisch, dass unsere Jahreslosung heißt, die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Das ist zwar richtig, aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit und die Hälfte des Satzes. Denn in der Bibel heißt dieser Satz vollständig, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Den ersten Teil dieses Satzes, den hat die Kommission, die die Jahreslosung ausgesucht hat, gleich erst einmal weggestrichen. Denn wer redet schon gerne von der Sünde und das noch ein ganzes Jahr lang, das kann man ja niemandem zumuten. Die Bibel mutet uns das zu. Die redet von der Sünde. Und unsere Schlangengeschichte ist eine einzige Auslegung dieses Bibelsatzes, die Sünde ist der Lohn, nee, der Tod ist der Lohn für die Sünde. Leute, Sünde ist kein harmloser Flop, das ist ein lebensgefährliches Gift, auch wenn du das vielleicht gar nicht so siehst. Hast du schon mal Kohlenmonoxid gesehen? Ich auch nicht. Hast du schon mal Kohlenmonoxid gerochen? Habe ich auch nicht. Kohlenmonoxid ist ein Gas, das ist garantiert geruchlos, garantiert unsichtbar und garantiert tödlich, wenn du es in deine Lungen einatmest und einlässt. Genauso ist das mit dem Zeug, das die Bibel Sünde nennt. Wenn du die in dein Leben reinlässt, da merkst du erst gar nicht, wie gefährlich das ist. Aber die Sünde vergiftet dein Leben. Du gehst an ihr kaputt und gehst deswegen in die Hölle. Du sagst nicht nur mal langsam, das darf man alles nur nicht so wörtlich nehmen mit der Sünde und der Hölle. Das wird der liebe Gott, falls es ihn überhaupt gibt, schon nicht so verbissen sehen. Also den Israeliten, die von den Schlangen gebissen wurden, da war dieses lahme Geschwätz vom lieben Gott, den man nicht so ganz ernst zu nehmen braucht, vollkommen vergangen. Die vergingen vor Todesangst, überall liefen Schlangen rum, überall lagen tote Menschen im Lager rum. Und in ihrer Angst, da rannten sie zu Mose, ihrem Führer. Und sie sagten, wir haben gesündigt, weil wir gegen Gott und gegen dich geredet haben. Mit anderen Worten, es bricht in diesem Volk eine Bußbewegung aus. Menschen erkennen ihre Schuld, bekennen ihre Schuld und kehren um zu Gott. Das ist das, was Gott will. Was er erreichen will durch seine Güte und durch seine Gerichte. Und das ist es auch, was er auch heute Abend erreichen will, bei dir. Er will dich erreichen, dein Herz und dich zurückholen von den falschen Wegen, auf die du gekommen bist. Als die Israeliten merkten, dass ihre Sünde ihnen den Tod brachte, als sie sich bekehrten und um Vergebung baten, da sagt Gott zu Mose, mach dir eine Schlange aus Metall und richte sie an einer Stange hoch auf. Und wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Also, dass Gott feurige Schlangen schickt, um die Menschen munter zu machen, das klingt schon unwahrscheinlich genug. Aber dass eine Schlange auf der Stange als Heilmittel von Gott angeboten wird, damit die, die tödlich getroffen sind, leben können, das klingt einfach unsinnig. Und es ist verständlich, dass viele damals gar nicht erst hingesehen haben. Die sahen da gar keinen Sinn drin. Die sagten, ist doch Schwachsinn sowas. Mose, kannst du uns vielleicht mal erklären, wie das funktionieren soll? Ein Blick auf dieses Eisending, diese Schlange. Und dann sollen unsere Wunden heil sein. Das ist doch grotesk. Das ist doch Dummfang. Das glaubst du doch selber nicht. Uns kann kein Arzt mehr helfen. Da hilft uns auch deine Schlange nicht. Ist doch lächerlich sowas. Und sie gingen lieber zugrunde, weil sie zu stolz waren, einen bittenden Blick auf die von Gott hingestellte Schlange zu werfen. Andere, die sagten, wenn das Ding wenigstens aus Gold wäre oder irgendeinem kostbaren Metall, aber einfach so ein einfaches Gerät, was soll denn das nützen? Das ist ja Quatsch. An sowas glauben ist doch primitiv. Und sie gingen zugrunde, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Andere sagten, das klingt zwar primitiv, aber vielleicht hilft es tatsächlich. Vielleicht wird man wirklich gesund, wenn man dahin sieht. Aber es muss ja nicht gleich sein. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Heute fühle ich mich eigentlich noch ganz wohl und falls es mir morgen wirklich schlechter gehen sollte, kann ich ja morgen mal bei der Schlange vorbeigucken. Und noch während sie so redeten, tat das Gift seine Wirkung und sie starben. Und es war für sie zu spät, nach der Schlange zu sehen. Und sie gingen zugrunde, weil sie den richtigen Augenblick, den entscheidenden Augenblick, im wahrsten Sinn des Wortes, verpasst hatten. Andere lagen da und beschäftigten sich nur mit sich selber, mit ihren Problemen, mit ihrer Krankheit, ihren Ängsten. Die sahen nur den Schlangenbiss am Fuß, die Wunde an der Hand. Die sahen immer nur auf sich, dass es immer schlimmer wurde. Und niemals auf die erlösende Schlange. Und sie gingen zugrunde. Und dann waren noch welche in dem Volk Israel, die machten das, was Gott sagte. Auch wenn es primitiv klang. Die glaubten, was Gott sagte. Auch wenn das verrückt klang. Die nahmen Gott beim Wort. Sie nahmen ihn wirklich einfach so. Die sahen auf die Schlange. Und so lesen wir hier in Vers 9. Wenn jemand eine Schlange biss und er sah die eherne Schlange an, blieb er am Leben. Und jetzt gibt es eine Gruppe, und die ist hier in dieser Kirche auch vertreten, die sagen, das ist ja nur wirklich Blödsinn. Das sind doch Märchen für bekloppte Höhlengeister, Beduinenmärchen. Sowas kann man doch als vernünftiger Mensch nur wirklich nicht ernst nehmen. Wirklich nicht. Jesus, der Sohn Gottes, der hat diese Geschichte sehr ernst genommen. Der hat sie blutig ernst genommen. Der hat sie auf sich und sein Leben und sein Schicksal und sein Sterben bezogen. Im Johannesevangelium Kapitel 3, da sagt Jesus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit dem Menschensohn meint Jesus sich selber. Und mit dem Erhöhtwerden meint er, dass er an einem Kreuz in der Höhe aufgehängt werden muss. Warum Jesus gekreuzigt werden musste, warum Gott sich nichts anderes ausgedacht hat, um die Menschen zu retten, das hat Jesus nicht erklärt. Es muss so sein, sagt er, weil es Gott beschlossen hat. Basta. Und das Einzige, was er von dir verlangt, das ist, dass du an ihn glaubst, dass du ihn ansiehst, dass du ihn als deinen Retter ansiehst. Also sieh ihn an, wie er am Kreuz hängt. An einer Holzstange zwischen Himmel und Erde. Von Gott verlassen, von den Menschen verspottet. Und wird die Lippen bewegt und während er verblutet noch sagt, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Wir alle sind ohne Jesus verloren. Und wir alle sind von der gleichen Schlange gebissen. Wir alle sind mit dem gleichen Gift infiziert. Wir alle sind vom gleichen Tod bedroht und wir alle kriegen von Jesus die gleiche Chance. Nämlich, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Jesus möchte, dass du lebst, verstehst du? Dass du an deinem Leben Freude hast und dass dein Leben gelingt. Leben mit Jesus heißt nicht, dass dir deine Probleme abnimmt. So hatten sich das ja damals die Israeliten gedacht, als die von den Schlangen fertig gemacht wurden. Als die in ihrer Not zu Mose kamen, da haben die als allererstes gesagt, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Na, so hätten wir es gerne, dass Gott uns die Probleme aus dem Weg räumt. So wie dem Kindergebet. Lieber Gott, mach doch bitte, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pudding sind. Oder wie das Morgengebet des alten Hechtigers. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Gott räumt uns die Schlangen und Schwierigkeiten nicht aus dem Wege. Und er gibt dir keine Garantie für ein Leben ohne Probleme. Er gibt dir Jesus. Und der gibt dir die Kraft, deine Probleme anzupacken. Und der vergibt dir das, was du im Leben falsch gemacht hast. Das übliche Gegenargument: Wieso soll mir in meinem Leben einer helfen, der vor 2000 Jahren gestorben ist? Wieso kann der mir meine Sünden vergeben? Sowas ist doch primitiv. Und tatsächlich hat doch der Professor Bultmann, dieser berühmte Vertreter der modernen rationalistischen Theologie, einmal geschrieben: Was für eine primitive Theologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschheit sühnt. Damit hat der Professor Bultmann das Kreuz als primitiv verspottet. Und er hat das ausgesprochen, was viele Menschen denken, nämlich, dass das Kreuz ein blanker Unsinn ist. An dieser Stelle muss ich euch mal eine Geschichte von dem Kaiser Napoleon erzählen. Der Napoleon, das wisst ihr ja, der hielt sich ja immer für den Allergrößten. Und eines Tages haben sie dem erklärt und gesagt, man hat eine Erfindung gemacht, das ist eine Dampfmaschine. Und mit der Dampfmaschine kann man auch große Kriegsschiffe antreiben. Und weil der ständig Krieg führte und ja die ganze Welt gewinnen wollte, da haben sie ihm gesagt, wenn du die Dampfmaschine einsetzt, da könnte dich das deinem Ziel näher bringen. Und als ihm das erklärt wurde von seinen Experten, da hat er gelangweilt zum Salonfenster rausgeguckt und sieht, wie draußen einer eine Zigarre raucht. Und da hat er spöttisch gefragt und gesagt, das bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff antreiben? Und er hielt diese Bemerkung für geistreich und den Vorschlag damit für erledigt. Der merkte nicht mal, dass er zu blöde war, Dampf von Qualm zu unterscheiden. Aber weil er stolz war und weil er mächtig war, da verhinderte sein Stolz und seine Macht, noch gepaart mit seiner Dummheit, dass die Erkenntnis von der Kraft der Dampfmaschine sich damals durchsetzte. Und dieser Fehler hat das Schicksal des Kaisers Napoleon entschieden. Leute, das ist unsere Situation. Unser Schicksal entscheidet sich daran, was wir von Jesus halten. Ob wir in ihm die Kraft Gottes erkennen, die unser Leben verwandelt und vorwärts bringt, oder ob wir ihn verkennen, weil er am Kreuz einen solchen mickrigen und bescheidenen Eindruck macht. Da bietet Gott uns eine Lösung an, eine Erlösung. Und ich gebe zu, das Angebot, was Gott uns macht, das sieht sehr unwahrscheinlich aus. Es sieht primitiv aus. Unästhetisch. Unelegant. Es handelt sich um diesen Mann, der am Kreuz hängt. Aber Leute, ob primitiv oder nicht, dieser Mann am Kreuz ist Gottes Angebot. Das ist Gottes letztes Wort. Das ist Gottes Weisheit, letzter Schluss. Und da stellen wir uns hin mit unserem Stolz und unserer menschlichen Beschränktheit und haben die Frechheit zu sagen, wir versehen Gottes Weisheit mit dem Stempel, das ist Unsinn. Wir halten unsere Dummheit für der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit für primitive Dummheit. Aber das hat schon der Apostel Paulus vorausgesagt. Im ersten Brief an die Korinther hat er geschrieben, es kann ja gar nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als primitiver Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Bei dieser gegensätzlichen Beurteilung, Kraft Gottes oder Unsinn, da ist es bis heute geblieben. Der Peter Maffay, der sagt, ich betrachte Jesus mehr als eine historische Gestalt und weniger als eine Person, die für mich gekreuzigt worden sein soll. Und Bob Dylan, der singt in einem seiner herrlichen Lieder, die er nach seiner Bekehrung geschrieben hat, da ist ein Mann am Kreuz und er ist für dich gekreuzigt. Glaube an seine Kraft, sie reicht aus, um bestehen zu können. Und zwischen den Menschen, die sagen, das Kreuz stimmt oder das Kreuz ist Unsinn, da gibt's Menschen, die stehen dazwischen und sagen, ja, das ist alles schön und gut. Aber für mich ist es nichts. Es gibt für mich keine Rettung mehr. Meine Schuld ist viel zu groß und ich kann mich bei Gott überhaupt nicht mehr sehen lassen. Für mich gibt's keine Vergebung. In meinem Leben habe ich schon so vieles falsch gemacht, dass das mir nicht mehr helfen kann. Mensch, was hat denn das damit zu tun? Jesus ist für alle Sünden gestorben. Und wenn der seinen eigenen Mördern vergibt, dann vergibt er auch dir. Kümmere dich doch nicht darum, ob du 50 Wunden hast oder eine, ob du viele Sünden hast oder kleine oder keine. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Alles, was du zu tun hast, ist, sieh auf Jesus. Das heißt, traue ihm zu, dass er dein Leben in Ordnung bringen kann, wieder starten kann, dass er dir neuen Schwung, neue Kraft geben kann. Ich sage dir, es ist niemand anders als der Teufel, der dir jetzt einreden will, dass das für dich alles nicht mehr in Frage käme. Doch, genau du bist gefragt, ganz egal, wie tief du verwundet worden bist oder dich selbst verwundet hast durch die Sünde. Ich rufe dich zu Jesus und ich berufe mich auf sein eigenes Wort. Er hat gesagt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle, verstehst du, da ist keiner ausgeschlossen, du auch nicht. Und selbst wenn du behauptest, du könntest nicht glauben, dann behaupte ich, du könntest es ja zumindest mal probieren. Du könntest ja wenigstens mal wie der zweifelnde Soldat zu Jesus sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das genügt. Du brauchst doch bloß wie der sinkende Petrus Jesus deine Hand entgegenzustrecken und sagen, Herr, ich versinke. Das langt. Du brauchst nur wie der Zöllner zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das reicht, um dich in Gottes Reich zu bringen. Fürchte dich nicht, es mit Jesus zu versuchen. Du wirst bei ihm keinen Reinfall erleben. Auch wenn du das mit dem Kreuz noch nicht so richtig verstehst, versuch es trotzdem, auch wenn du das noch verrückt findest. Jawohl, das Kreuz ist genauso verrückt wie die Geschichte von der eisernen Schlange. Dass der Sohn Gottes für uns Menschen stirbt, das ist das Verrückteste, was jemals auf dieser Erde passiert ist. Und die einzige Erklärung für diese Verrücktheit ist die, dass Gott verrückt ist vor Liebe zu uns. Zu einer Welt, die sich in Rebellion gegen Gott befindet. Denn so sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt lieb gehabt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.